Ja, das letzte Lied, das wir eben gesungen haben, das schloss ja mit allgemeinem Jubel. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wir sprechen von dem, was uns gerade bewegt und ausfüllt. Kind kommt aus der Schule nach Hause und muss erstmal zur Mutter und der Mutter erzählen, dass sie in der Arbeit eine Eins geschrieben hat. Ist einfach toll, füllt das Herz. Oder ein junges Mädchen erzählt ihrer Freundin, eigentlich schon ein bisschen zu früh, aber es bewegt sie eben, dass sie verliebt ist und sich alles Mögliche denkt und vorstellt. Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich denke, dass wir das alle kennen und auch Situationen kennen, in denen wir wirklich dann eigentlich fast nicht zurückhalten konnten, weil wir das erzählen mussten und sagen wollten, zum Ausdruck bringen konnten, uns freuen konnten, weil es eine so tolle Nachricht war und Nachricht ist. In der Bibel finden wir den Bericht einer Frau, die offenbar genau das auch so erlebt hat. Eine Frau, die eher als still und vielleicht sogar ein bisschen in sich gekehrt, auf jeden Fall unauffällig, aber auch mit einer gewissen Tatkraft geschildert wird. Es ist Maria, die Mutter Jesu. Bei einem Besuch bei der Schwangeren Elisabeth, mit der sie verwandt war, bricht es geradezu aus ihr heraus. Sie muss sich Luft machen in einem Gebet. Und kommt da noch hinzu, dass bei ihr, es ist nicht nur eine Nachricht, sondern da ist auch Gott, der ihr Herz in dem Augenblick mit berührt durch den Heiligen Geist. In Lukas 1, Vers 46 bis 50 lesen wir, da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. So sieht sie sich, eine geringe und unbedeutende Frau. Hinter diesem Gebet steht ein außergewöhnliches Erlebnis, eine Erfahrung mit Gott. Maria war verlobt mit dem Zimmermann Josef. In Israel galt die Verlobung als ein festes Versprechen, wie das Eheversprechen, auch wenn die Ehe noch nicht vollzogen war. Wir wissen eigentlich nichts weiter über Maria. Wahrscheinlich war sie nicht besonders wohlhabend. Wir wissen nicht, ob sie eine schöne Frau war. Ich stelle mir vor, dass sie Durchschnitt war. Einfach eine Frau unter vielen anderen. Und man sagt ja, dass sie wahrscheinlich auch relativ, für unsere Verhältnisse, relativ jungwohl gewesen sein muss. Ein Engel Gottes, Gabriel, besucht sie und schon an der Tür begrüßt er sie mit den Worten, die sie zunächst ein bisschen erschrecken lässt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Sie weiß noch nicht so richtig, was sie mit diesem Gruß anfangen soll, was es bedeutet. Es kann doch nicht sein, dass Gott selbst, der Gott, der sich ihrem Urahn Abraham offenbart hat, dass der Gott, der mit Mose gesprochen hat, dieser Gott, der heilig ist und dessen Gegenwart niemand, kein Mensch ertragen kann, weil er sterben muss, dann, es kann doch nicht sein, dass dieser Gott ihr Maria eine Nacht zukommen lässt. Bevor sie noch so richtig zur Besinnung kommt, spricht Gabriel weiter: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Da wird auch ihr Name noch genannt. Brauchst nicht zu fürchten. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Was bedeutet das? Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott ist auf dich aufmerksam geworden. Wenn Maria auf der Straße einkaufen ging oder unterwegs war, da hat sich keiner groß umgeguckt. Wenn man sie kannte, hat man sie gegrüßt. Sie war eine ganz normale Frau. Gott ist auf dich aufmerksam geworden. Er sieht dich und er freut sich an dir. Er kennt dich und er liebt dich. Und Gott hat mit dieser Welt einen großen Plan. Und zur Erfüllung dieses Plans braucht er dich. Ich stelle mir das so vor, dass man so ein Puzzle zusammensetzt. Werden vielleicht einige von uns auch in der Weihnachtszeit dann auch vielleicht so sitzen, irgendwo ganz ruhig. Das ist eine schöne Sache, wenn man so für sich Zeit und Ruhe hat. Und dann sucht man an einer gewissen Stelle, das Puzzle ist fast fertig, und wo ist jetzt das eine? Dann findet man dieses eine kleine Puzzleteil. Da ist es ja. Ganze Zeit gewühlt und alles umgedreht. Da passt es hin. Gott hat einen großen Plan in dieser Welt und er hat Maria gesehen. Du sollst in diesem Plan Gottes eine Rolle spielen. Eine wichtige Rolle. Du nimmst einen Platz ein, der einmalig ist. Gott sagt: Du, Maria, bist für mich wichtig. Und Gott wirbt um ihre Zustimmung. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann entfaltet Gabriel vor ihr den Willen Gottes. Du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn bekommen, der sich als Sohn Gottes erweisen wird. Marias Einwand, dass sie sich das nicht vorstellen kann, weil sie noch nicht mit einem Mann intim war, nimmt Gabriel ernst und sagt ihr, dass Gottes Geist das neue Leben in ihr schaffen wird. Sie hat alles verstanden, was Gabriel gesagt hat. Warum hat Gott ihr den Engel Gabriel gesandt? Kam er nur, um ihr zu sagen, so wird es alles werden? Oder kam er, weil er eine Antwort oder weil Gott eine Antwort erwartete? Kann man sich dem Plan und dem Willen Gottes widersetzen, wenn Gott das so geplant hat? Wenn Gott auf Maria seine Hand gelegt hat und gesagt hat: Maria, du hast Gnade bei mir gefunden, du bist dieses Puzzleteil. Können wir Nein sagen? Ich denke ja, wir können Nein sagen. Und Gabriel ist zu Maria gesandt, einmal damit sie versteht, was mit ihr passiert, aber auch, dass sie darauf eine Antwort gibt. Wir sind keine Marionetten Gottes. Wir sind keine Roboter, bei denen man etwas einstellt und dann macht diese Maschine genau das, was man vorher eingegeben hat. Wir sind Persönlichkeiten. Das ist ja das Abbild Gottes, dass wir einen freien Willen haben. Gott liebt uns und er wünscht sich, dass wir diese Liebe erwidern. Aber Liebe kann man nur aus ganz freien Stücken geben. Und wenn Gott hier mit Maria einen Plan hat und sagt, ich würde gern mit dir das durchführen, was überaus wichtig ist für mich. Dann erwartet er, dass sie sagt, ich bin dazu bereit. Und Maria sagt das ja. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll geschehen. Oder nach Altluther-Übersetzung, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Da ist jemand, sie hat verstanden. Und ohne dass Gabriel es gesagt hat, und nun, was sagst du dazu, sondern sie weiß, dass sie eine Antwort zu geben hat, sagt, ich bin einverstanden. Ich bin bereit. Und dann macht sich Maria, als er gegangen ist, dann macht sich Maria auf in Juda, ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen. Von der wusste sie, dass sie durch Gottes Zuwendung im hohen Alter ja schwanger war, noch schwanger geworden war. Sie kommt und bei dieser ersten Begegnung dieser Frauen, die Gottes Gnade so außergewöhnlich erlebt hatten, wahrscheinlich hat sie sich aufgemacht, um mit Maria, um mit Elisabeth zu sprechen, weil sie wusste, da ist jemand, die das, was sie erlebt hat, verstehen würde. Und da bricht es aus Maria heraus, neu ergriffen von dem, was sie erlebt hat und angerührt durch Gottes Heiligen Geist, ruft sie, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Sie ist begeistert von Gott. Irgendwie kann man das verstehen. Das ist etwas. Da wird ein Mensch herausgehoben und Gott macht diesen Menschen zu einem außergewöhnlichen Menschen. Und sie sagt dann in ihrem weiteren Gebet, dass über Generationen die Menschen sie eben besonders herausheben werden. Das sagt sie unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und wir wissen, dass zumindest in allen katholischen Kirchen auch Maria eine besondere Stellung einnimmt. Sie ist ganz sicherlich nicht die Mittlerin zwischen Gott und uns Menschen. Sie hat nicht ein besonderes Wort bei Gott, das sie für uns einlegen könnte. Aber sie ist trotz allem eine Frau, die den Platz ausgefüllt hat, den nur sie ausfüllen konnte. Du hast Gnade bei mir gefunden. Ich glaube, das gilt nicht nur für Maria. Sie hat eine einmalige Aufgabe gehabt. Aber der Plan Gottes war ja noch nicht damit vollendet, sondern der Plan Gottes, das Angebot Gottes weiterzutragen, in die Gemeinschaft mit Gott gerufen zu werden, in Gott einen Vater zu haben, Kind Gottes zu werden, Gottes Bote zu sein, diesem Gott zu dienen, das ist eine Berufung, die nicht nur Maria hat, sondern wenn Gott uns ruft, sagt er das, auch wenn er uns nicht unbedingt einen Gabriel schickt. Aber Gabriel war ja auch ein Bote Gottes. Das Entscheidende war ja die Botschaft. Und diese Botschaft, dass Gott gekommen ist, um uns zu erretten, unsere Schuld zu vergeben und zu Kindern Gottes zu machen. Diese Botschaft haben wir auch gehört, als wir uns Gott geöffnet haben. Denn das Entscheidende dabei war doch immer, dass irgendwann ob in einer Predigt oder nachdem wir etwas gelesen haben oder nach einem Gespräch, etwas in uns war, wo wir spürten, jetzt spricht Gott zu mir. Und jetzt muss ich eine Antwort geben. Und dieser Augenblick kann so bewegend sein, dass wir vielleicht weinen müssen, vielleicht auch aus Freude, aus dem Unbegreiflichen, dass Gott mich meint, lachen. Aber dass ein Punkt ist, an dem wir spüren, ich bin gemeint. Und auch ich, das kann jeder für sich so sagen, bin ein Puzzle Gottes. Gott hat seine Hand auf mich gelegt. Und er hat gesagt, du hast Gnade vor mir gefunden. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen. Ich wünschte, dass du mein Bote wirst. Und ich habe für dich eine Aufgabe, einen Platz zur Erfüllung meines Plans. Gut, wir werden in den nächsten 100 Jahren nicht irgendwo als Heiliger in einem Kirchenfenster erscheinen. Aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist doch, dass einer da ist, der alles in der Hand hält, auf dessen Reich wir warten, das kommen wird. Er ist der Herr. Es ist ja heute noch nicht sichtbar, aber es ist sehr real. Gott ist da. Und Gott hat für mich und für dich einen Plan. Du bist ihm wichtig. Und wenn er uns das sagt, dann wartet er auf eine Antwort. Willst du das? Willst du das? Willst du mit mir gehen? Willst du dein Leben mir anvertrauen? Maria, da war das ganze Leben gerade so, dass ja bei der Geburt, dass in ihr das Kind wächst, sie ist ja mit ihrem ganzen Körper, mit ihrem ganzen Leben sozusagen mit einbezogen gewesen. Letztlich bedeutet Christus Nachfolge, dass wir einbezogen sind. Und Jesus ist ja über die Welt gegangen, hat einem Petrus gesagt, ich will dich zum Menschenfischer machen, hat ihn weggezogen da. Ein Nikodemus hat er unter dem Baum gesehen, hat gesagt, ich habe dich gesehen, als du da gesessen hast. Das heißt, du bist wichtig, ich kenne dich. Ein Matthäus am Zoll, Matthäus, komm und folge mir nach. Der Zöllner, der Geld da gezählt hat, der nicht beliebt war, verachtet war. Und Gott hat ihn gesehen und legt seine Hand darauf und sagt, du hast Gnade bei mir gefunden, Matthäus, ich brauche dich. Und wir sind heute ja froh und glücklich, dass Matthäus unter den 12 Aposteln war. Wir haben das Matthäusevangelium. Was ist das für ein Geschenk? Aber das ist ja nur das, was wir sehen. Was sieht Gott? Wie wichtig ist dieser Mann bei Gott? Wir wissen ja nichts weiter über sein Leben, aber auch er war ein Puzzle Gottes, das hineinpasst in dieses große Bild unseres Gottes. Gott hat einen Plan und er wird sich erfüllen. Es ist ein Vorrecht, wenn wir daran mitarbeiten dürfen. Das ist kein Muss. Das ist eine Zuwendung Gottes, das ist ein Geschenk, das wertet uns auf. Das wertet mich auf. Dass ich etwas tun darf, was Bestand hat, was zu dem Bild Gottes gehört. Das ist Frucht, die in der Ewigkeit zu sehen ist. John Ortberg zitiert in einem seiner Bücher eine Geschichte von Mary N. Bird. Ich will Sie mal diese kurze Geschichte vorlesen. Diese Mary Ann Bird schreibt in Ich-Form Ich wuchs in dem Wissen auf, dass ich anders war. Und ich hasste es. Ich wurde mit einer Hasenscharte geboren. Und als ich in die Schule kam, machten meine Klassenkameraden mir klar, wie ich auf andere wirkte. Ein kleines Mädchen mit einer missgestalteten Lippe und einer entstellten Sprache. Ich war überzeugt, dass niemand außer meiner Familie mich lieben konnte. Im zweiten Schuljahr gab es jedoch eine Lehrerin, die wir alle liebten. Die kleine, rundliche und fröhliche Dame hieß Mrs. Leonard, eine sprühende Person. Einmal im Jahr machten wir einen Hörtest. Und schließlich war ich also jedes Jahr. Und schließlich war ich an der Reihe. Ich wusste aus vergangenen Jahren, dass die Lehrerin dabei am Pult saß, irgendetwas flüsterte, während wir an der Tür standen und uns ein Ohr zuhielten. Sätze wie "Der Himmel ist blau" oder "Hast du neue Schuhe?", die wir dann wiederholen mussten. Da stand ich dann und wartete auf die Worte, die ihr, ich glaube, Gott selbst in den Mund gelegt hat. Jene 7 Worte, die mein Leben veränderten. Mrs. Leonard flüsterte: "Ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter." Das hat das Leben dieser Frau verändert. Und ich glaube, dass wenn Gott uns das ins Ohr flüstert: "Du bist meine Tochter. Ich wünschte, du wärst meine Tochter. Ich wünschte, du wärst mein Sohn. Ich mag dich. Ich nehme dich an, so wie du bist." Wenn ich das alles so sage, dann wird es den meisten unter uns so gehen, dass wir sagen: "Ja gut, das habe ich alles so oft schon gehört. Das habe ich mir selbst oft auch schon gesagt." Aber dann kommen doch diese Gedanken: "Naja, wer bin ich schon? Und bilde ich mir das alles ein?" Und auf einmal fällt uns ein, wo wir versagt haben. Wo wir das nicht waren, was wir eigentlich hätten sein sollen. Wo Gott einen Auftrag hatten, aber wir hatten keine Lust. Und wo uns eigentlich die Sachen in dieser Welt, wo wir dachten, das gehört eigentlich nicht zu meinem Christsein, uns viel mehr gereizt hat als alles Göttliche. Dann sind wir in Schuld hineingeraten. Und dann stehen wir und sagen: "Ja, gut, Gott hat einen Plan, ich habe Gnade vor Gott gefunden, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Und wer bin ich schon? Was kann ich schon? Und jetzt, wo ich schon so alt bin, oder ich bin ja noch viel zu jung." Und hier bei dieser Maria, das freut mich so, dass sie hat: "Er hat mich gnädig angesehen, mich, eine geringe und unbedeutende Frau." Ja, es haben zur Zeit von Maria doch eine ganze Reihe Frauen gelebt, die im selben Alter waren, die vielleicht auch noch ein bisschen schöner waren als sie, vielleicht auch begabter in mancher Hinsicht. Von denen wissen wir aber nichts mehr. Aber wir wissen etwas von Maria, die sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Was wird von uns denn mal übrig bleiben? Bei den Menschen nicht unbedingt so viel, mit den Jahren sicherlich nicht. Aber dass Gott mit uns etwas getan hat und durch uns etwas tun konnte, das macht uns zu diesen besonderen Menschen. Es ist ein Vorrecht. Gott hat mich geschaffen. Er hat Maria geschaffen. Und ich bin einmalig. Gott hat mich geschaffen als Original. Niemand ist so wie ich. Es hat Jürgen Werth ja ein schönes Lied gedichtet. Wir haben das früher oft gesungen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Du bist du. Einmalig in dieser Welt. Und Gott hebt uns heraus und sagt, du bist für mich wichtig. Die Adventszeit beginnt. Und es wird ja das erste Licht entzündet. Ich weiß nicht, was uns bewegt im Blick auf die Adventszeit, die jetzt vor uns liegt und im Blick auf das nächste Weihnachtsfest. Vielleicht an die Geschenke, die wir noch besorgen müssen. Vielleicht mit Gedanken, wie wird das mit Weihnachten, wo werde ich sein, soll ich jemanden einladen. So, das sind manche Sachen, die uns ja auch bewegen dabei. Es ist ja oft eine Zeit, in der mehr zu tun ist als sonst. Aber eigentlich wird dieses Licht angezündet, das uns bewusst wird, Jesus Christus ist gekommen. Gott ist Mensch geworden. Und er sagt uns, er sagt mir, du hast Gnade bei mir gefunden. Ich bin für dich gekommen. Ich habe einen großen Plan für dich in dieser Welt und in der Ewigkeit. Und wenn uns das so bewusst wird und wir es uns auch immer wieder bewusst machen, wir diese Worte, diese Zusagen Gottes, wir uns bewusst machen und lesen und immer wieder hören und diesen Liedern bewusst klar machen, dass so ein Grundton der Freude in uns da ist. Es ist toll, wenn mal diese Freude bewirkt durch den Geist Gottes übersprudelt und wir wie Maria einfach nicht an uns halten können, sondern sagen, Gott, ich jubel vor Freude. Das können wir nicht unbedingt machen. Aber ich wünschte mir diesen Grundton der Freude in diesen Tagen, diese sich bewusst machen. Er ist da. Wir leben in der dunkelsten Zeit des Jahres. Aber es ist nicht dunkel. Gott ist Mensch geworden. Und mich betrifft es. Die größte Botschaft, Gott ist Mensch geworden und er ist zu mir gekommen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du großer Gott, wir danken dir, dass du in Jesus Christus uns so nahe gekommen bist und dass du uns erlöst hast, dass du unsere Schuld vergibst, dass du zu uns redest, dass du in unser kleines Leben hineinwirkst. Es ist unbegreiflich, dass du an uns denkst. Aber dein Wort sagt es und wir wollen dir vertrauen. Herr, lass zünde dieses Licht der Freude in meinem Herzen, unseren Herzen an, dass es hell wird in uns, hell wird um uns und dass wir etwas von deinem Licht weitergeben können. zu deiner Ehre. Amen.